SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, dessen Beruf darin besteht, dass er sich Spiele für andere Menschen ausdenkt, und zwar in der Hoffnung, dass sie dabei etwas lernen. Hallo und herzlich willkommen, Martin Thiele-Schwedt.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Thiele-Schwedt, Sie sind Spieleentwickler. Sie entwickeln Spiele, aber nicht irgendwelche, sondern sogenannte Serious Games, also ernste Spiele, Spiele, bei denen man etwas lernt. Wie ist es denn bei Ihnen? Was haben Sie denn zuletzt durch ein Spiel gelernt?
Ja, das Phänomenale an den Spielen ist ja, dass man auf ganz verschiedenen Ebenen etwas lernen kann. Da kann man sowohl, sagen wir mal, auf einer Inhaltsebene etwas lernen, dass man quasi neue Fakten und neues Wissen sich anreichert. Aber man kann auch viel lernen über menschliche Interaktionen, über Systeme und so weiter. Und wenn ich da denke, was ich zuletzt gelernt habe, ich habe vor einiger Zeit ein Spiel gespielt, My Child Lebensborn, ein wahnsinnig tolles Serious Game für...
Sagen Sie nochmal den Titel, My Child?
My Child Lebensborn heißt das. Und das dreht sich um die sogenannte Lebensborn-Bewegung. Und für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das ist, auch das habe ich durch das Spiel gelernt. Das ist eben ja eine der, sagen wir, perversen Vorstellungen der Nazis gewesen, den in Anführungszeichen Super-Arier irgendwie züchten zu können, indem man die in Anführungszeichen mutigen Soldaten der Deutschen mit nordischen Frauen zusammenbringt. Und aus dieser Bewegung sind dann in der Zeit der Besatzung der Nazis eben die sogenannten Kinder der Lebensborn-Bewegung entstanden, was dann eben Kinder waren, die, als die Besatzung endete, dort zurückgeblieben sind und von der Gesellschaft mitunter sehr geschmäht wurden, was eben den Kindern wiederum, die ja quasi nichts dafür konnten, sehr zugesetzt hat. Und dieses Spiel erzählt nun über das Großwerden eines dieser Kinder. Und wir begleiten dieses Kind und müssen für es sorgen und auf dieses Kind Acht geben. Und das ist sehr emotional. Das ist ein ganz fabelhaftes Spiel, was gleichzeitig sehr stark emotionalisiert und auch sehr viel beibringt über das Thema Geschichte. Und das war zum Beispiel eine Sache, die ich gelernt habe, und auch ein Spiel, welches ich nach wie vor für einen ganz gelungenen Titel halte.
Also man merkt gleich, es geht um besondere Spiele hier, Spiele, die so einen geschichtlichen und auch didaktischen Mehrwert haben. Ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal, dass Sie selbst gerne spielen, also mal ganz allgemein, vielleicht auch nicht unbedingt die ganz ernsthaften Spiele, aber egal, Brettspiele, Computerspiele, Videospiele. Was war denn bei Ihnen die längste Zeit, die Sie je am Stück gespielt haben?
Oh, also am Stück, quasi in einer Session, hui. Also ich kann mich erinnern zu einer Zeit, als ich noch keine Familie hatte, dass ich mal sehr enthusiastisch mit einem Freund von mir Minecraft gespielt habe, was ja auch eines der größten Titel der digitalen Spielewelt ist. Und irgendwann, als es spät war, schälten wir uns dann so aus der Couch heraus und haben regelrecht physisch gemerkt, wie lange wir jetzt saßen, und das mögen, weiß nicht, 8 Stunden, 10 Stunden oder so gewesen sein, weil uns diese Welt so in den Bann gezogen hat. In dieser Welt von Minecraft ist es eben so, dass es auch immer etwas zu tun gibt und wir immer das Gefühl haben, wenn wir quasi die eine Herausforderung bewältigt haben, tauchen am Horizont schon wieder 3, 4 neue auf, die es abzuarbeiten gilt. Und das hat uns sehr in den Bann gezogen und ist auch ein Spiel, was ein absoluter Evergreen ist, der sich auch über viele Jahre entwickelt hat, den wir tatsächlich jetzt nochmal neu angefangen haben zu spielen, weil er eben auch dazu einlädt, dass Gruppen zusammenkommen, die eben nicht an einem Ort sind. Und so haben wir, als wir dieses Jahr traurigerweise unsere Weihnachtsfeier absagen mussten, Corona-bedingt, haben wir gesagt, komm, wir holen unsere Weihnachtsfeier in Minecraft nach und haben uns dort alle getroffen und gemeinsame Bauwerke errichtet und viele gemeinsame Dinge erlebt. Und das war ganz fabelhaft.
Also man merkt Ihnen die Begeisterung an. Man spürt auch, dass die Spielewelt so eine ganz eigene Welt ist. Also es fallen auch bestimmte Ausdrücke, Bilder, die dann auch einfach andere Menschen, die sehr viel spielen, auch gleich wiedererkennen werden. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob die Familie im Hintergrund am Horizont lauert und einen wieder rauszieht aus dem Universum. In SWR 2 Tandem sprechen wir heute über dieses Spieleuniversum, also darüber, wie Spiele, Brettspiele, Kartenspiele oder Online-Spiele uns helfen können, mehr über die Welt zu lernen. Zum Beispiel über die Geschichte der DDR oder über die Nazi-Zeit, aber auch über Dinge, die uns in der Gegenwart zu schaffen machen, zum Beispiel Antisemitismus oder Radikalisierung im Internet. SWR 2 Tandem, heute mit Martin Thiele-Schwedt. Er entwickelt Spiele und hat dazu auch eine eigene Firma gegründet. Die Firma heißt Playing History. Herr Thiele-Schwedt, beginnen wir mit Ihnen als Spieler. Was war denn das erste Spiel, Brettspiel oder Kartenspiel, das Sie in Ihrem Leben länger begeistert hat? In meinem Fall zum Beispiel, also im Südwesten in Deutschland in den 80er Jahren, da waren das Spiele wie Risiko oder Monopoly oder Sagerland. Und da gingen dann schon mal ganze Nächte drauf, gerade im Winter. Was war es bei Ihnen?
Also ich muss schon zugeben, dass sicherlich Monopoly auch eines der Spiele war, was mich quasi in der frühen Kindheit schon begleitet hatte. Zumal ich als Kind in der DDR geboren bin, dann im geeinten Deutschland sozialisiert wurde. Und wir hatten eben auch ein handgefertigtes Monopoly-Spiel zu Hause, an das ich mich noch in der frühesten Kindheit erinnere. Zu einer Zeit wohlgemerkt, wo ich selber sicherlich die Regeln von Monopoly auch kaum verstanden habe als Kleinkind, aber dann eben den Größeren zugeguckt habe und dann irgendwann eben auch angefangen habe, selbst mitzuspielen.
Ja, ist auch eine interessante Vorstellung, dass man in der DDR dann Monopoly spielt, also ein kapitalistisches Spiel, wo es ja darum geht zu lernen, dass man Gewinnstreben entwickeln soll. Selbst da kann man so ein bisschen was lernen. Jetzt sind die Spiele, die Sie als Entwickler produzieren, wirkliche Serious Games, also ernsthafte Spiele. Was ist denn so die Definition von Serious Games?
Nun gut, bei Serious Games ist es sicherlich so, dass es Spiele sind, die durchaus Spaß machen sollen, das ist mir immer ganz wichtig zu betonen, aber gleichzeitig eben über das reine Entertainment hinaus noch einen Mehrwert bieten, der zum Beispiel dahin geht, Inhalte und Wissen zu vermitteln, Kompetenzen zu vermitteln, Handlungen zu fördern oder zu begünstigen. Ich denke dabei zum Beispiel an Serious Games for Health, also Spiele im Gesundheitswesen und so weiter. Also das heißt, dass sie durchaus einen Zweck verfolgen, der über das reine Entertainment hinausgeht. So können wir es, glaube ich, einfach herunterbrechen.
Also man lernt etwas, wenn es um Gesundheitsfragen geht zum Beispiel, lernt man wahrscheinlich bestimmte Gesundheitsverhaltensweisen einüben irgendwie über dieses Spiel. Sind das denn jetzt eigentlich Brettspiele, Kartenspiele, Online, Videospiele oder einfach alles zusammen?
Nun gut, ganz streng genommen ist es so, dass der Begriff Serious Games sich durchaus den digitalen Spielen zuwendet, also für digitale Spiele gilt. Und gleichzeitig denke ich, dass die Potenziale genauso gut in analogen Spielen vorhanden sind. Ich habe eben gerade auf dem Weg hierher auf eBay ein Rechenspiel für meine Kinder bestellt. Das heißt, das spielerische Handeln an sich lädt ja dazu ein, in Interaktion zu treten mit Dingen und darüber allein lernen wir ja schon. Ich pflege immer zu sagen, gerade wenn wir an Kinder denken, ein Kind erschließt sich jegliches Wissen durch spielerische Interaktion. Und warum sollten wir als Erwachsene jemals damit aufhören? Warum sollten wir nicht genauso weitermachen und durch spielerisches Handeln uns weiterhin Wissen und Kompetenzen erschließen?
Also finde ich einen sehr schönen Gedanken. Erinnert mich auch an meine Tochter, die gerade 5 Jahre alt ist und über Smash ärgert dich nicht spielen, alleine schon lernen muss, dass man verlieren können muss im Leben zum Beispiel, dass man geduldig ist. Also da sind solche ganz grundlegende sozialen Fähigkeiten auch dabei. Jetzt ist es aber umgekehrt so, wenn ich die dazu bringen möchte, was Ernsthaftes zu spielen, also was Sie auch gerade erwähnt haben, diese Lernspiele, dann riecht die den Braten auch relativ schnell. Sie selbst haben eigene Kinder, haben Sie gerade gesagt. Wie machen Sie das denn, Ihre Kinder zu motivieren, diese Lernspiele zu spielen?
Na ja, gut, da liegt genau der Hase im Pfeffer. Ich glaube, der Begriff Lernspiel und selbst Serious Game, die haben so einen Beigeschmack, der in irgendeiner Art suggeriert, okay, hier geht's um Lernen. Hier verkauft mir die Lehrkraft zum Beispiel einfach nur in einer schönen Verpackung eigentlich Lehrstoff. Und wenn das der Fall ist, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Das sollte nicht der Fall sein. Deswegen betonte ich auch, im Vordergrund muss erstmal die Freude an der Sache stehen. Im Vordergrund muss es erstmal Vergnügen bereiten und Lust darauf machen. Und wenn darüber hinaus auch noch Inhalte, Mehrwert, Wissen vermittelt wird, dann ist das auf jeden Fall gut. Ansonsten haben Sie völlig recht, wird der Braten gerochen und dann geht es direkt in eine Abwehrhaltung. Und tatsächlich, wenn wir zum Beispiel in Schulklassen gehen und dort unsere Serious Games oder unsere Lernspiele erproben, ist schon manchmal eine Reaktion da, dass die Kinder und Jugendlichen sagen, ja, es fühlt sich jetzt gar nicht nach Unterricht an, fühlt sich jetzt gar nicht nach etwas Lernen an. Und das ist eigentlich das beste Feedback, was wir bekommen können.
Also es geht inhaltlich um Dinge wie deutsche Geschichte, um die Nazizeit zum Beispiel. Es kann auch um Antisemitismus gehen. Das sind so Themen, die da vermittelt werden. Richtet sich das dann in erster Linie tatsächlich an Schulen, an Schülerinnen und Schüler oder kann das eigentlich auch jeder, also von 1 bis 99, bestellen und zu Hause spielen?
Ja, das ist völlig unterschiedlich. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir in so eine Entwicklung starten, sind die ersten drei Fragen, die wir erstmal klären müssen. Wen wollen wir erreichen? Was sind die Vermittlungsziele, die wir erzählen wollen? Und in welchem Setup, in welchem Szenario soll das gespielt werden? Ja, es gibt einfach Themen, die sind noch nicht geeignet für Kleinkinder. Und dann gibt es andere Themen, die sind eher geeignet, ja, für einen Raum, für ein Museum, wenn ich dort live bin. Andere Themen sind geeignet für Einzelspieler und Spielerinnen, andere für Gruppen und so weiter. Und wenn die Fragen geklärt sind, dann können wir uns genau daran machen, um zu klären, was unser Spiel eigentlich sein soll. Und im besten Fall ist es natürlich ein Spiel, was dezidiert im Bildungskontext funktioniert, aber eben auch Vergnügen bereitet, um zu Hause gespielt zu werden.
Wie darf man sich das denn vorstellen, wenn Sie das dann machen, also entwickeln? Sitzen Sie dann quasi mit den Co-Entwicklern in einem Raum und spielen diese Spiele und haben jede Menge Spaß und sagen irgendwann, das funktioniert, das hat uns jetzt selbst Vergnügen bereitet?
Ja, in der Tat, in die Richtung geht's. Es ist so,
wir, das wir versuchen, einen tollen Job.
Ist es auch. Ist es auch. Ich liebe diesen Job sehr. Und tatsächlich ist es so, was wir versuchen, und insbesondere natürlich auch, wenn wir mit Institutionen wie Museen oder Ähnlichem zusammenarbeiten, versuchen wir ganz schnell wegzukommen von, sagen wir mal, Papierdokumenten und Texten und hinzukommen zu irgendeiner Interaktion. Das heißt, wir fangen relativ früh an zu basteln, Dinge zu bauen, zu kneten, auszuschneiden, ja, und dann mit dem Material zu arbeiten und zu probieren, wie macht die Interaktion Spaß, macht das Spaß, macht diese Karte legen Spaß, macht das Abheben Spaß und so weiter, und wie lassen sich die Inhalte, die wir erzählen wollen, in ganz praktische Mechanismen übersetzen, ja, sodass wir direkt ins Machen kommen, und tatsächlich, da ist das Ausprobieren und Handanlegen ein ganz wichtiger erster Schritt und auch ein Schritt, der uns über den ganzen Prozess immer wieder begleitet. Weil es sonst, wenn wir die ganze Zeit, sagen wir, auf Textebene wären und uns darüber unterhalten, was funktionieren könnte, wir die ganze Zeit auf einer großen Abstraktionsebene bleiben und gar nicht zum Kern kommen, macht das hier Spaß, was wir hier eigentlich vorhaben.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Martin Thiele-Schwedt. Er entwickelt Spiele, die Wissen vermitteln sollen, sogenannte Serious Games. Herr Thiele-Schwedt, wie sind Sie denn von jemandem, der gerne selbst spielt, das haben wir ja schon gehört, zu einem Spieleentwickler geworden? Stimmt es, dass ein Spiel namens Bürokratopoli dabei eine wichtige Rolle gespielt hat?
Das hat sicherlich die bestimmende Rolle gespielt, und tatsächlich, auch wenn ich sagte, es ist ein absoluter Traumjob und ich mache ihn gerne, war es eigentlich nie meine Intention, zum Spieleentwickler zu werden. Das kam tatsächlich, ne, das hat das Schicksal so gewollt, gewissermaßen. Und zwar, wenn ich das kurz erzählen darf, wir interessierten uns damals sehr für die Spielekultur der DDR. Wir fragten uns, also wenn ich sage wir, mein Kumpel Michael Geithner und ich, wir fragten uns eines Tages, was haben denn unsere Eltern damals so gespielt in der DDR? Und da war es ein absoluter Moment der Erkenntnis, als sowohl er als auch ich berichteten, dass wir handgefertigte Spiele zu Hause hatten. Und als wir das so erkannten, fragten wir dann in unserem Bekanntenkreis rum, kannte solche handgefertigten Spiele noch jemand anderes? War das ein Phänomen, was häufiger vorkam? Und tatsächlich bekamen wir relativ viele Zuschriften von Leuten, die genau dieses Phänomen kannten und sagten, dass in deren Familie auch handgefertigte Spiele vorlagen. Und spätestens ab dem Moment, als ein Spiegeljournalist darüber schrieb, über unsere Suche, weil er durch einen Aushang darauf aufmerksam wurde, konnten wir uns vor Zuschriften kaum retten, und ganz viele Menschen schrieben uns über ihre handgefertigten Spiele, schickten uns Bilder, schickten uns die Exemplare sogar zu. So. Und als wir da so recherchierten, gingen wir irgendwann auch in die Stasi-Unterlagen und schauten, ob vielleicht sogar die Stasi etwas über Spiele oder gar handgefertigte Spiele dokumentierte. Und tatsächlich konnten wir insbesondere ein Exemplar ausmachen, nämlich das Spiel Bürokratopoli, was auf 16 Seiten in den Stasi-Akten dokumentiert war. Und darin war die Rede von einem, Zitat, sogenannten Gesellschaftsspiel mit negativ feindlichem Charakter.
Das klingt doch schon mal interessant.
Ja. Und wir hatten das Glück, in Kontakt zu kommen mit dem ursprünglichen Autor, einem Oppositionellen, Martin Böttger, der dieses Spiel damals erfunden hatte. Er versuchte darin, den Staat aufs Korn zu nehmen. Ja, es ging darum, dass wir vom einfachen Arbeiter zum Generalsekretär des Zentralkomitees der SED aufsteigen, und das mit allen Mitteln, Lug, Wahlbetrug und so weiter. Und jede Ereigniskarte in diesem Spiel und jede Information, die wir aufnehmen konnten als Spieler und Spielerin, die strotzte nur so von Ironie und Sarkasmus gegenüber dem Staat. Und so war es kein Wunder, dass die Stasi dieses Spiel dokumentierte, insbesondere weil wir auch nachweisen konnten, dass sich dieses Spiel in oppositionellen Kreisen verbreitete und dann in Studentenkreisen kopiert wurde und immer weiter sich verbreitete. So. Und dieses Fundstück war für uns so bemerkenswert, dass wir entschlossen haben, lass uns dieses Spiel doch neu auflegen und als Bildungsmaterial an Schulen bringen, sodass wir dann eine Neuauflage dieses Spiels rausbrachten, und zwar zum 25. Jubiläum des Mauerfalls. Und das kam raus eben mit dem Originalspiel, ein bisschen überarbeitet. Eine Dokumentation, ein Begleitmaterial dazu, natürlich die Original-Stasi-Akte und noch Interviews mit dem ursprünglichen Autor. Und dieses Material, das war doch ein gewisser Erfolg, dass wir inzwischen ja knapp 10.000 Stück vertrieben haben, dass wir von dem Moment an dachten, hey, dieses Potenzial von spielerischer Geschichtsvermittlung und Spiele, die einen Mehrwert bieten, ist so groß, dass wir das jetzt häufiger machen. Und ja, dieses Thema begleitet uns dann so lange, dass wir jetzt ja das hauptberuflich tun.
Ja. Ja, also es ist ganz spannend, auf so eine Art Spiel zu stoßen. Und es hat Sie auch inspiriert, dann eigene Spiele zu entwickeln. Also zum Beispiel, Ihr nächstes Spiel war ein Kartenspiel namens Wendepunkte, bei dem man ein mögliches Leben in der DDR durchspielen kann. Wie geht das bei diesem Spiel?
Ja, bei dem Spiel, vielleicht nochmal zur Genese, da war es so, dass eben viele Lehrkräfte, die dann Bürokratopoli gespielt hatten, zu uns sagten, hey, das ist wahnsinnig cool und macht den Kindern echt jede Menge Spaß. Und gleichzeitig haben wir ein bisschen das Problem, dass das mitunter zu lang ist und sich für große Gruppen eignet und eher geeignet ist mal für einen Projekttag oder eine Projektwoche oder einen Ausflug und so weiter. Könntet ihr nicht mal was entwickeln, was kürzer ist, was so nur in 10 Minuten, 15 Minuten zu spielen ist? Und das war letztlich die Initialzündung, ein kleines, kurzes Spiel rauszubringen, nämlich Wendepunkte, welches sich auch im Kontext DDR-Geschichte, deutsche Teilungsgeschichte, mit Wendebiografien beschäftigt und dem auf die Spur geht, was waren Brüche im Leben derer, die die Wiedervereinigung erlebt haben, was waren Ungerechtigkeiten, wie wurde das System und dieser systematische Umbruch damals wahrgenommen und so weiter.
Sie selbst, wenn ich kurz nachfrage, Sie selbst sind in der DDR geboren, Sie waren aber noch ein kleines Kind, als die Mauer fiel. Was haben Sie denn durch ein Spiel wie Wendepunkte gelernt über die DDR? Und vielleicht können Sie das ja an einer Karte mal anschaulich machen.
Also ich sag mal so, die grundlegenden Mechanismen, die wir in Wendepunkte versuchen abzubilden, sind letztlich zwei, die ich jetzt mal beschreiben möchte. Das eine ist, dass wir in dem Spiel, also vielleicht erstmal zum grundlegenden Setup, wir spielen reihum biografische Ereignisse aus nach einem gewissen System und basteln uns somit unser eigenes Leben in der Wendezeit nach. Ja, und dieses Leben kann eben von Erfolg gekrönt sein, erfolgreich sein oder kann auch zu einem gewissen Grad scheitern. Aber jeder hat am Ende seine individuelle Biografie und kann darüber sprechen, was er oder sie erlebt haben. So. Und diese Karten, die sind ausgestattet mit Symbolen, die gewissermaßen aufeinander aufbauen und letztlich in dem System dafür sorgen, dass das Erleben bestimmter Ereignisse das Ausspielen anderer Ereignisse begünstigt oder eben nicht möglich macht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Studienplatz in Moskau bekomme als DDR-Bürger, dann ist das für meine Bildung sehr gut und vielleicht auch für meinen Karriereweg in der SED, sorgt aber vielleicht später dazu, wenn ich eine SED-Karriere eingeschlagen habe, dass ich im Vereinten Deutschland dann nicht mehr sonderlich gut Fuß fassen kann.
Also ganz, ich höre raus, ist ein ganz spannendes Spiel mit ganz vielen möglichen Szenarien, die Sie die Menschen da durchspielen lassen. Vielleicht nochmal ganz kurz auf Sie. Also was, Sie haben es jetzt schon mal diese Erkenntnis mit der SED, also der Sowjetunion, den Aufenthalt dort beschrieben. Was war denn für Sie das, was Sie mitgenommen haben für sich selbst auch als Erkenntnis? So war das damals in dem Land, in dem ich zwar ein Kind war, aber das ich so nicht erlebt habe.
Eine Sache lässt sich ganz gut ableiten von dem zweiten Mechanismus, den ich noch beschreiben kann, nämlich es gibt zwei Punktewertungen in diesem Spiel. Warum zwei? Weil wir eben klar machen wollen, das, was vielleicht in der Zeit der DDR Gültigkeit hatte, kann nach der Wiedervereinigung ganz anders bewertet werden. So kann es zum Beispiel sein, wenn ich den väterlichen Verdienstorden erhalten habe, dass mir das sehr viel Zuspruch gebracht hat als DDR-Bürger, aber später im Vereinten Deutschland keine große Rolle mehr spielt. Und das ist letztlich die abstrakte Darstellung dessen, dass wir vor Augen führen wollen, dass Lebensereignisse eben keine allgemeine Gültigkeit haben, sondern immer eine Gültigkeit haben vor einem jeweils geltenden politischen System. Und dass es somit auch die, in Anführungszeichen, sogenannten Wendegewinner und Wendeverlierer geben kann, was man natürlich als quasi Wendekind durchaus auch am eigenen Leib sehen kann. Ja, was machen die eigenen Eltern? Was macht das Umfeld der Eltern und so weiter? Wie hat die Wende beeinflusst? Und hier eben abgebildet in diesem spielerischen Szenario.
Also ist eine spannende und auch eine komplexe, das hört man auch gerade, eine komplexe Sicht auf Vergangenheit, wenn es um historische Ereignisse geht. Also wie jetzt in dem Kartenspiel, das Sie entwickelt haben, Wendepunkte, aber Sie haben ja auch andere Spiele gemacht, zum Beispiel das Spiel Stasi raus, es ist aus, wo es also um die Arbeit der Stasi geht. Wie wichtig ist es Ihnen denn, historisch absolut korrekt zu sein? Beziehungsweise ich frage es mal umgekehrt, wir machen ja alle Fehler, was war denn die schlimmste historische Ungenauigkeit, bei der Sie mal erwischt worden sind?
Puh. Naja, historische Ungenauigkeit. Also letztlich ist es so, klar, ne? Wenn wir Spiele im historischen Kontext machen, ist es unser Anspruch, historisch korrekt zu sein. Deswegen ist es auch immer sehr, sehr wichtig, dass bei uns an Bord Historiker und Historikerinnen sind, die dieses Projekt aufmerksam begleiten. Und trotzdem ist es auch wichtig zu verstehen, dass ein Spiel eine Abstraktion und eine Reduktion ist. Ein Spiel hat ganz viele Qualitäten, vermag aber nicht das Gleiche zu erzählen, wie es eine 500-seitige Monographie über die Wendezeit kann. Ja, das heißt, wenn wir versuchen, ein historisches Ereignis in einem Spiel abzubilden, geht es erstmal darum, herauszukristallisieren, was sind die wichtigen Learnings und was genau wollen wir erzählen und wie lässt sich das runterbrechen. Und da können Sie sich vorstellen, dass wir da auch sehr viel verhandeln mit den Historikern und Historikerinnen und wir die Frage stellen, ja, geht das so? Können wir das so zeigen?
Verhandeln ist auch ein schönes Wort. Man verhandelt über Geschichte.
Können
wir das nicht doch so darstellen?
Wir handeln das aus, ja. Und tatsächlich ist es so, da ist Stasi raus, es ist aus, ein sehr gutes Beispiel. Das haben wir ja gemeinsam mit der Stasi-Unterlagenbehörde gemacht. Das heißt, wir haben hier durchaus starke Partner und wahrscheinlich die absolut wichtigsten Experten, wenn es um die Geschichte der Stasi geht, mit an Bord gehabt. Und hier ist es so, dass wir gewissermaßen ein Setup darstellen, nämlich auf der einen Seite gibt es die Staatssicherheit in ihren letzten Tagen, die versucht, so schnell es geht, Akten und Dokumente zu vernichten, bevor die auf der anderen Seite Demonstranten und Demonstrantinnen die Bezirksämter stürmen und letztlich der Stasi das Handwerk legen und die vom Vernichten der Akten abhalten. Ja, das ist das Setup, was erzählt wird. Und tatsächlich, historisch war das auch so. Und gleichzeitig, und das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will, ist das von der Gleichzeitigkeit nicht ganz so gewesen. Das bedeutet, was wir hier quasi in einem Setup erzählen, ist in der Realität natürlich ein Szenario gewesen, welches sich über mehrere Tage und Wochen streckte, wo Demonstrationen an verschiedenen Orten der Republik stattfanden, wo die Vernichtung der Akten auf verschiedenen Wegen stattfand und so weiter. Und wir erzählen es eben reduziert an einem Tag, an einem Abend gewissermaßen.
Also wie in Filmen, wie in guten Filmen oder auch in Büchern, Romanen, muss der Stoff eben auch verdichtet werden.
Genau, es muss verdichtet werden, es muss abstrahiert werden, reduziert werden. Und dazu gibt es einfach immer dann Unmengen an Aushandlungen mit den Historikern und Historikerinnen, was letztlich legitim ist, wie Sachen reduziert werden können und wie nicht.
SWR 2 Tandem, heute mit Martin Thiele-Schwedt. Er entwickelt Spiele, sogenannte Serious Games, also Spiele, die einen didaktischen Mehrwert haben, bei denen man etwas lernt. Herr Thiele-Schwedt, eines dieser Spiele, die Sie mit Ihrer Firma entwickelt haben, heißt Hidden Codes. Das ist ein mobiles Game über Radikalisierung im digitalen Zeitalter. Vielleicht erstmal die Frage, was ist denn das, ein mobiles Game?
In dem Fall handelt es sich um ein Serious Game, was auf mobilen Endgeräten gespielt wird. Das heißt, es ist primär nicht dafür vorgesehen ist, am Computer zu spielen, also an einem feststehenden PC, sondern zuerst sollte es auf mobilen Endgeräten, das heißt Handys, gespielt werden. Und gleichzeitig haben wir es in dem Fall auch so gemacht, dass wir es de facto auch am Computer spielen können, wenngleich, wie es so schön heißt bei uns, Mobile First. Das heißt, es ist insbesondere fürs Smartphone gemacht.
Wichtig auch für die Zielgruppe, es geht um Schülerinnen und Schüler, die natürlich immer auf dem Smartphone unterwegs sind. Der Titel ist Hidden Codes, das ist der Name des Spiels. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also Sie sprechen das Smartphone an, klar. Das ist wirklich ein bestimmendes Medium für Kinder und Jugendliche und tatsächlich hat es noch einen zweiten Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, denn es ist so, dass die Umgebung, die wir erzählen, ist eben eine Social-Media-Umgebung. Das heißt, in diesem Spiel chatten wir können Bilder posten, Bilder liken, Bilder kommentieren, ja, mit Freunden und auch Unbekannten in Kontakt treten. Das heißt, wir simulieren gewissermaßen eine Social-Media-Umgebung so, wie wir sie auch von unserem normalen Smartphone eigentlich kennen. Und in dieser Welt, die wir darstellen, begegnen die Spieler und Spielerinnen eben, ja, Hidden Codes, versteckten Zeichen, denn wir werden irgendwann gewahr, dass sich eine Person aus unserem Umfeld möglicherweise radikalisiert beziehungsweise mit einem Bein im Kontakt steht mit Personen, die im rechten Milieu unterwegs sind. Und hier müssen wir nun ganz behutsam sein und schauen, wie äußert sich die Person, an welche Narrative dockt sie an und was sind möglicherweise versteckte Zeichen, die hier sichtbar werden, mit denen ja auch die neue Rechte ganz stark arbeitet.
Vielleicht können wir uns das mal an einem Beispiel klar machen. Also ich habe das Spiel auch mal so angespielt, das kann man auf ihrer Webseite ja. Man wählt sich einen sogenannten Avatar, also eine Spielfigur, zum Beispiel einen Jungen in einem bestimmten Alter, einen Schüler, und der fängt dann an zu chatten, also so wie das eben Schüler und Schülerinnen heute auch machen, mit Freunden, Freundinnen aus der Klasse. Und wie kann sich dann so ein Hidden Code einschleichen? Was ist da ein Beispiel?
Ja, also in dem Fall, ich spreche jetzt von der ersten Episode. Hidden Codes ist ein Episodenspiel, das heißt, jede Episode hält da neue Inhalte für uns bereit. Aber in der ersten Episode ist es beispielsweise so, dass wir eine Nachbarin haben, mit der sind wir ganz gut befreundet. Und die wiederum hat eine Freundin, die von der uns klar wird, die ist im rechten Milieu unterwegs. Es werden dann, es wird eine Kette geschenkt, die quasi eine Triskele als Anhänger hat, was eben ein nicht verbotenes Symbol ist, welches aber gewissermaßen dem Hakenkreuz ähnlich ist oder nahe dran ist.
Triskele heißt das?
Ja, Triskele. Es ist zum Beispiel so, dass wir in den Chats mit dieser Person und ihrer Freundin sehen, dass Personen antworten oder Sachen posten, die ja versteckte Codes als Namen haben oder mit in den Chat schreiben. Das heißt zum Beispiel, ne, die 88 ist ja immer so ein Zeichen, weil es für das Haha und damit Heil Hitler steht.
Mhm, ja, also die Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet.
Genau, das können wir nachweisen.
Ja.
Dann ist es auch so, dass wir nachweisen, dass die neue Rechte ja natürlich versucht, sich auf alle möglichen Themen draufzusetzen, an alle möglichen Themen anzudocken, die erstmal unverfänglich sind und die dann aber auf den zweiten Blick in, sagen wir mal, einer pervertierten Auslegung zutage treten. Zum Beispiel in unserer Episode gibt es dann eine Demonstration, die sich um das Thema Frauenrechte dreht, wo man sagt, okay, da gibt es ja erstmal nichts dagegen zu haben. Das ist etwas, was wir befürworten, was begünstigt werden sollte. Und gleichzeitig wird dann klar, dass das Narrativ dieser Frauenrechtsdemo eher so etwas ist wie, man müsse die deutschen Frauen vor übergriffigen Zuwanderern schützen und so weiter.
Also das Entscheidende daran ist natürlich, dass das in der Wirklichkeit passiert, also dass wirklich Schülerinnen und Schüler kontaktiert werden, auf eine zu Beginn sehr unauffällige Art, zum Beispiel über diese Hidden Codes, diese Symbole und Zeichen, und da wird eben versucht, die zu rekrutieren für rechtsextreme Milieus. Sie haben dieses Spiel gemeinsam mit der Bildungsstätte Anne Frank entwickelt. Wie kam das denn? Wie ist das Projekt entstanden?
So ist es. Also die Bildungsstätte Anne Frank, das sind quasi die Urheber von diesem Projekt. Die haben letztlich die Konzeptidee entwickelt und uns als Entwicklungspartner letztlich gefunden, ganz konventionell über eine Ausschreibung. Und wir sind froh, da diesen starken Schulterschluss zu haben, denn für das, was wir machen, ist das A und O, dass man starke Partner hat, die die absoluten Kompetenzträger in dem Bereich sind. Und die Bildungsstätte Anne Frank ist natürlich, wenn es um das Thema Radikalisierung, Rassismus geht, Antisemitismus und so weiter, sind die natürlich die absoluten Experten und Expertinnen. Das heißt, die ganze inhaltliche Seite, das Erarbeiten der Inhalte, das Erarbeiten der Story ist federführend mit und von der Bildungsstätte Anne Frank geschehen. Und wir verantworteten letztlich überwiegend das Thema Gameplay, das Thema Programmierung und Gestaltung und so weiter.
So, jetzt versuche ich mir das vorzustellen. Die kommen zu Ihnen und sagen, wir hätten gerne, dass Sie zu einem bestimmten Thema was machen. Und zwar nicht zu einem einfachen Thema, sondern einem sehr komplexen Thema. Jugendliche Kinder werden angesprochen in den sozialen Medien von Rechtsextremen. Wie reagieren Sie denn da als Spieleentwickler? Also sagen Sie, schwierig, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Was für Fragen tauchen da bei Ihnen auf?
Also ganz zuvorderst muss ich erst mal sagen, dass wir letztlich mit breiter Brust durch die Welt laufen und behaupten, wir können zu
Sie
allen Dingen
alles.
Ja, wir können zu allen Dingen ein Spiel machen. Also ich behaupte tatsächlich, jeglicher Inhalt kann spielerisch verarbeitet werden, genauso wie ich über jeglichen Inhalt theoretisch eine Publikation verfassen könnte oder einen Film produzieren könnte. Ja? Also dieses Medium hat de facto keine Grenzen an, die ich zumindest bisher gestoßen bin. Also von daher sind wir dafür ganz offen. Und wenn es zudem um ein Thema geht, hinter welchem wir auch inhaltlich stehen, dann sind wir dafür natürlich Feuer und Flamme. Und das ist hier natürlich so gewesen, weil wir uns ja letztlich auch zu einem gewissen Grad als ein politisches Unternehmen wahrnehmen, welches letztlich mit dem, was wir tun, in dem Fall Games entwickeln, ein Zeichen setzen wollen für die Dinge, die wir für relevant und wichtig halten. Sie müssen sich vorstellen, ich sagte ja bereits, dass ich in der DDR geboren wurde und die Region, aus der ich komme, ist eine Region, wo ich auf jeden Fall, wenn ich an meine Jugend denke, es als ein massives Problem war, wie durchsetzt die Stadt oder die Landkreise von Nazis und Neonazis gewesen sind und noch immer sind, sodass es letztlich für uns auch letztlich eine politische Aktion bedeutet, zu sagen, wir nehmen das, was wir können, nämlich Spiele machen, um hier ein Zeichen zu setzen, um Awareness zu schaffen für die Probleme, die es gibt, zum Beispiel Radikalisierung.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Martin Thiele Schwedt. Er entwickelt Spiele mit Bildungsanspruch und er hat eine eigene Firma, Playing History. Herr Thiele Schwedt, Ihre Spiele, die haben ja ganz verschiedene Themen. Also es geht um die Selbstwahrnehmung der Stasi in der DDR bis zum Thema Radikalisierung im Internet. Wie entscheiden Sie denn für sich, welche Themen Sie machen und welche nicht? Also Sie haben bereits gesagt, dass Sie als Spielentwickler mit breiter Brust durch die Welt gehen, kann alles kommen, was kommen mag. Aber gibt es denn auch Sachen, die Sie vielleicht nicht machen würden, einfach weil Sie es nicht wollen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich gestehen, der Grund, warum wir das Unternehmen gegründet haben, liegt auch darin, dass wir vorher, also zumindest ich und mein Gründungspartner, in Kontexten natürlich auch gearbeitet haben, wo wir nicht über jedes Thema, an dem wir tätig waren, begeistert waren, wo wir auch sagen, okay, das machen wir jetzt vielleicht nicht zähneknirschend, aber doch ohne große Leidenschaft, ja.
Und also die eher Themen, kommerzielle die, Sachen.
Ja, genau. Tatsächlich, ja, genau. So. Und ja, zum Beispiel, wenn ich das mal so aus dem Nähkästchen sagen kann. Also es gab sicherlich auch das ein oder andere Projekt von Automobilherstellern beispielsweise, wo ganz klar ist, okay, die können natürlich vielleicht ein anderes Budget aufmachen als eine Kultureinrichtung. Und trotzdem, für mich als Fahrradfahrer brennt für das Automobil einfach keine große Leidenschaft, dass ich mich da einfach nicht als Repräsentant sehe und da nicht sonderlich glaubhaft deren Botschaft vertreten kann. Und das ist bei dem Thema Radikalisierung, Prävention oder DDR-Geschichte und andere einfach anders. Da stehe ich dahinter und möchte da einfach etwas darüber vermitteln. So, von daher glaube ich, ja, wir sind in der Lage, jedes Thema zu bearbeiten und trotzdem können Menschen einfach glaubhaft nur zu den Themen sprechen, wo sie eben auch mit Leidenschaft dafür brennen, glaube ich.
Ja, also klingt sehr schön. Sie müssen sich begeistern für das, was Sie machen. Das ist natürlich auch ein Luxus, sowas machen zu können. Wie steht man denn eigentlich als Spieleentwickler da? Also ist das weiß ja vermutlich auch nicht jeder, ist das eine Branche, wo man sagen kann, wir stehen ökonomisch gut da in Deutschland und können wirklich unsere Projekte machen?
Nun ja, es ist ja so, wenn man auf den Markt guckt, dass die deutsche Games-Branche ist ja hat eine hohe Zahl von Konsumenten. Das bedeutet, ne, es wird sehr viel Geld in der Branche umgesetzt in Deutschland und gleichzeitig ist die Seite der Produzenten vergleichsweise klein. Also wenn wir im Vergleich schauen zu Frankreich, Kanada, Polen, ist es so, dass deren Games-Branche einfach viel mehr produziert, größere Titel, auch Titel, die sich besser verkaufen und so weiter. Und es ist durchaus das erklärte Ziel der Regierung, auch schon der letzten Regierung, diese Branche zu fördern, anzuschieben und so weiter. Da gibt es die Bundesförderung und es gibt eben die regionalen Förderungen, die hier begünstigend arbeiten sollen. Und wir nehmen durchaus wahr, dass das Umfeld gerade sehr offen ist. Und ich kann mich erinnern, als wir vor etwa 10 Jahren angefangen haben, Spiele im Serious Games Umfeld zu machen, war es doch immer noch relativ schwer, den Leuten glaubhaft zu vermitteln, dass Spiel auch ernste Themen pietätvoll behandeln kann. Und heute ist es eher so, dass Museen und Einrichtungen eher uns anfragen und sagen, hey, wir haben hier unseren Inhalt, könnten wir daraus vielleicht mal ein Spiel machen? Das heißt, durchaus eine erhöhte Offenheit nehme ich wahr und der Markt, so denke ich zumindest derzeit, ist da durchaus am Wachsen, auch für Serious Games.
Also der Markt, das ist das eine auf der einen Seite, auf der anderen Seite tatsächlich die wirklich besonderen historischen Themen, die Sie sich vornehmen. Eines, Ihr nächstes Spiel, Spuren auf Papier, da wird es um Euthanasie gehen. Also es wird am 27.01. erscheinen zum NS-Opfer-Gedenktag. Als ich das so in der Vorbereitung mir darüber Gedanken gemacht habe, da hatte ich schon so eine Art mulmiges Gefühl. Also so ein Thema, Euthanasie und das auf spielerische Art rüberbringen. Ist Ihnen das auch so gegangen?
Ich verstehe, wenn Sie sagen, dass Sie ein mulmiges Gefühl hatten. Das mulmige Gefühl, das rührt aus einem Missverständnis. Und zwar dem Missverständnis, den noch immer sehr viele anheimfallen, dass Spiel verwechselt wird mit Spaß, mit Jux und Dollerei. Dass man bei Spielen denkt an Kinder, die sich auf den Schenkel klopfen und sich über eine Sache lustig machen. Aber so ist es nicht. Genauso wie sie in einem Film verschiedene Genre erzählen können oder in einem Roman verschiedene Genre erzählen können. Sie können sich bei einem Roman gruseln, sie können bei einem Roman lachen, sie können bei einem Roman sich richtig aufregen, sie können gefesselt sein, sie können traurig sein. Es kann ganz viele Emotionen bei ihnen evozieren und genauso ist es beim Spiel. Weil Spiel ist erstmal quasi ein interaktives Format, was mich zum Mitmachen einlädt und keineswegs etwas darüber aussagt, dass ich da lache oder dass ich den Inhalt nicht ernst nehme. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir ein Projekt anfangen, dann fangen wir mit etwas an, was wir bei uns intern Analysephase nennen. Das heißt, wir studieren erstmal relativ umfänglich die Inhalte, über die wir eigentlich erzählen wollen. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, als wir die Inhalte studierten zum Thema Euthanasie in Venen, in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Venen, da ist mir wirklich ganz anders geworden. Das ist mir richtig schwer gefallen. Ich weiß noch den einen oder anderen Moment, wo ich abends auf der Couch saß mit einigen Manuskripten, Texten, Dokumenten und einfach pausieren musste. Einfach auch sagen musste, okay, das kann ich mir jetzt nicht weitergeben. Ich muss jetzt erstmal eine Pause machen, weil es einfach so bitter, so grauenvoll und traurig ist. Und das ist natürlich die Emotion, die hier die bestimmende Rolle spielt. Und tatsächlich, ich habe jetzt kürzlich, unser Prototyp ist ja jetzt kurz vor dem Abschluss, ich habe jetzt kürzlich wieder den aktuellen Prototypen gespielt. Und auch da sind mir diese Emotionen gekommen, dass ich einfach richtig beklommen und traurig war, ein Kloß im Hals hatte, als ich diese Inhalte mir spielerisch freigeschaltet habe. Und damit, glaube ich, gelingt es sehr gut, pietätvoll und informativ mit den Inhalten umzugehen und gleichzeitig denselben mit dem gebotenen Respekt zu begegnen, auch wenn es ein spielerisches Format ist.
Man hört bei Ihnen die Leidenschaft raus für das Spiel, man hört auch das Wir raus, das finde ich auch spannend. Also es ist etwas, was gemeinsam entsteht. Wenn Sie mal einfach frei machen könnten, wie Sie wollten, also wenn Sie sagen, ich möchte genau dieses Spiel machen, was wäre das denn?
Ja, gute Frage, gute Frage. Es gibt so das ein oder andere Thema, welchem wir uns widmen können. Ich muss ehrlich sagen, derzeit bin ich wirklich glücklich, dass wir mehr und mehr Themen im Umfeld von Erinnerungskultur, von NS-Geschichte machen, aber auch neuere Geschichte, also ganz neue Geschichte, zum Beispiel das Thema NSU-Morde, Thema Verfassungsschutz und so weiter, ist ein Thema, was mich einfach privat gerade auch sehr interessiert, wo ich gerade sehr viel reinlese, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass man das sicherlich auch mal bearbeiten könnte. Das wären Themen, die mich interessieren. Aber derzeit bin ich eigentlich auch ganz glücklich mit dem, was wir hier gerade machen.
Martin Thiele-Schwedz, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank. Auch so alles Gute und eine frohe Weihnachtszeit.
Das war SWR2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik Matthias Wunderlich. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.